Fortuna Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24 TV.
Willkommen bei Fellner Live an diesem schwülheißen Abend. Es ist schon wieder mal heiß geworden in Österreich. Schauen wir mal, wie heiß dieses Duell wird, ob wir uns hier ein bisschen Aufregung ansehen dürfen oder nicht. Ich bin schon gespannt und darf herzlich meine Gäste begrüßen. Auf der einen Seite Leo Lugner, Wiener Landtagsabgeordneter, hier Sprecher für Linksextremismus. Und auch in der Wirtschaftskammer tätig oder im wirtschaftlichen, freiheitlichen Wirtschaftsbereich tätig. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Und herzlich willkommen Tobias Schweiger, der Bundessprecher der KPÖ. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Und Sie sind auch Wohnbausprecher.
Also ich beschäftige mich viel mit dem Thema Wohnen, selbstverständlich. Ja. Aber nachdem ich ja noch kein Mandat begleite, bin ich auch quasi keiner. Sprecherposition
in diesem Sinne. Das stimmt. Aber das ist nämlich eines der Themen, das wir heute besprechen werden. Der Skandal rund um die Aussage eines SPÖ-Politikers und keines unbekannten und unwichtigen Politikers, Gemeindewohnungen verscherbeln zu wollen. Wir kommen aber zuerst anlässlich der Aktualität zum Neustifter Kirtag. In den nächsten Stunden und Tagen werden dann wieder Jungs und Mädchen, Frauen und Männer in Wien in Tracht durch die Stadt laufen, in Dirndln, in Lederhosen, wie auch schon der Herr Lugner passend gekleidet ist, denn am Donnerstagabend ist die Eröffnung in Neustift, ein traditionsreiches Fest, das es seit vielen Jahren gibt, aber so schwer bewacht werden wie dieses Jahr musste es noch nie. Und das ist natürlich schon beunruhigend in gewisser Hinsicht, denn das Ganze kostet Geld. Es wird Palmen geben, die gleichzeitig Böller sind oder Boller sind, damit man hier nicht hineinfahren kann. Es werden Drohnen eingesetzt werden, um zum Teil auch die Weingärten von oben überwachen zu können. Und es werden hier Dutzende, wenn nicht Hunderte Beamte im Einsatz sein. Vielleicht die Frage gleich an Sie, Herr Lugner. Haben Sie sowas schon mal bei einem Neustifter Kirtag erlebt?
Ja, leider. Es ist schon die letzten Jahre, hat man jedes Jahr in Wahrheit spürbar gemerkt, dass mehr Polizei vor Ort ist, dass Polizei auch mit kugelsicheren Westen, mit Sturmgewehren vor Ort war. Also es ist leider so, dass halt die allgemeine Sicherheitssituation in Europa sich in eine Richtung entwickelt, dass diese Feste eben, die irgendwo die freie Demokratie, unsere Kultur feiern, stärker bewacht werden müssen. Ein Fest, was ich jetzt nicht besonders toll finde, der CSD in Berlin, aber dennoch auch zuletzt ein islamistischer Anschlag, schrecklich. Und trotz enormer Polizeipräsenz ist es da einem islamistischen Täter gelungen, mit einem Auto in die Menge zu fahren. Und das ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass sowas in Wien passiert. Wir hatten zuletzt einen Anschlag, es ist jetzt schon über 5 Jahre her, in Wien im ersten Bezirk in der Partymeile, wo kurz vor einem Lockdown ein islamistischer Attentäter noch einmal versucht hat, irgendwo junge Feiernde, die halt nicht in sein Weltbild passen, zu erschießen, und ist dort mit einer Kalaschnikow und einer Pistole durch die Stadt gezogen, hat mehrere Jugendliche und auch eine Kellnerin erschossen und einen Lokalbetreiber. Furchtbare Situation, aber das ist halt das Ergebnis der offenen Politik, die wir in Europa die letzten Jahre gelebt haben.
Herr Schweiger, wie sehen Sie das, dass wir jetzt schon so massive Sicherheitsvorkehrungen bei Volksfesten, bei harmlosen Festen, wo die Menschen eigentlich nur Spaß haben wollen, brauchen?
Gerade der Anschlag in Berlin hat mich tatsächlich sehr erschüttert, wobei das natürlich auch tatsächlich einfach symbolbildlich für Islamismus ist. Also wir dürfen den Islamismus tatsächlich nicht unterschätzen, sondern wir müssen ihn genau als das nehmen, was er ist. Es ist eine faschistoide, rechtsextreme Ideologie im Gewand des Islam, der gegen jegliche Freiheit von Frauen, gegen jegliche Freiheit auch von sexueller Orientierung sich nährt. Deswegen ist es ja kein Wunder, dass mitunter der CSD in Berlin, das Konzert von Taylor Swift unter der Bedrohung quasi eines islamistischen Anschlags abgesagt werden musste, weil tatsächlich das zu den zentralen Feindbildern des Islamismus auch gehört. Ich glaube, da darf man tatsächlich auch sich quasi keine falschen Bündnisse erhoffen. Wer Islamist ist, der ist Feind sozusagen der Befreiung der Frau, ist Feind auch einer sexuellen Freiheit vieler Geschlechter. Und dem Problem müssen wir uns tatsächlich widmen. Und ich glaube, die tatsächliche Frage für uns darin besteht, ist, wie gelingt es uns, eine solidarische Gesellschaft so aufzubauen, dass es nämlich, also Sie haben gesagt, Ihnen gefällt der CSD in Berlin nicht. Ich glaube, es ist völlig egal, sozusagen, was einem gefällt oder nicht, sondern also eine Gesellschaft muss erstens einmal die Freiheit aufbringen, dass auch Feste gefeiert werden können, die einem nicht gefallen, weil, ich sage mal so, die letzten Jahre zeigen eigentlich, es wird zu wenig gefeiert und es gibt auch zu wenig Gründe, um zu feiern. Da glaube ich, ist Solidarität in breiter Manier eigentlich das Gebot der Stunde. Und gleichzeitig auch wirklich eine sozusagen eine klare Auseinanderteilung dessen, worum es geht. Das Aufhören sozusagen des Hineintreibens von Menschen in eine Parallelgesellschaft. Viele Menschen, die mit Migrationshintergrund nach Österreich gekommen sind, sind vor dem Islamismus geflohen. Und darauf müssen wir auch tatsächlich aktiver ansprechen. Wir müssen aktiver unterscheiden sozusagen zwischen der breiten Masse an Menschen, die zu uns gekommen sind. Ich kenne viele, die tatsächlich vor dem Islamismus geflohen sind und die eigentlich auch sich wünschen, sozusagen Teil einer offenen und pluralen Gesellschaft zu sein. Und das ist etwas, denke ich, sozusagen, da müssen wir offensichtlich alle unsere Hausaufgaben noch mal besiegen.
Die müssen wir alle machen, vor allem Ihre Hausaufgabe müssen Sie da machen, Herr Schweighofer. Islamismus ist nicht rechtsextrem. Herr Schweiger, ist nicht rechtsextrem. Das ist völlig falsche Einordnung. Bewusst eine Einordnung, die natürlich gerne von Linksextremen gemacht wird, um irgendwo abzulenken von den eigenen linksextremen Problemen. Es gab auch sehr viel linksextremen Terror in Deutschland. Ich erinnere nur an die RAF. Es gab auch in Österreich linksextreme Terroranschläge. Und auch in Italien ist der linksextreme Terror leider blutig durchs Land gezogen. Und jetzt hier versuchen, eine islamistische Terrorgefahr als rechtsextrem zu brandmarken, wenn man gleichzeitig parallel auch irgendwo rechte Politiker und rechte Menschen in Österreich, heimatverbundene Menschen stigmatisieren möchte, ist brandgefährlich. Und sowas verbiete ich mir, wenn ich im Studio sitze.
Also ich weiß ja nicht, warum Sie sich jetzt als rechtsextrem angegriffen
Nein,
finden, aber das
aber
müssen ja Sie für sich wissen.
Es passiert
aber
täglich, dass die FPÖ als rechtsextrem
müssen Sie ja wissen, aber also was ich jedenfalls sagen kann, ist, wenn Sie sich quasi ein islamistisches, nennen wir es mal Manifest, anschauen, dann ist die Schnittmenge mit rechtsextremen Positionen eigentlich ident.
Sie müssen mit Linksextremen im Übrigen auch die können Sie austauschen. Beispielsweise wollen ja auch viele Linksextreme nicht die Art, wie wir leben. Sie wollen auch die Menschen enteignen. Sie wollen die Form des Lebens, das, was wir hier in Europa, im Westen, im freien Westen, freie Marktwirtschaft, das wir leben, wollen sie auch vernichten und zerstören und greifen da auch zu Gewalt. Das heißt, das ist hier höchst problematisch. Und ich glaube, es ist besser, Sie werden jetzt nicht weiter in diesem Extremismusbereich Ihre Expertise zum Besten
also geben, ich sehe, wo ich den wunden Punkt gefunden habe, aber ich bin niemand, der gern stirdelt. Also insofern, ich würde sagen, wenn wir schon beim Enteignen sind, da könnte man ja quasi dann schon zum Thema des Tages, würde ich übergehen, nämlich, dass offensichtlich ein Wiener Bezirksvorsteher die Idee hat, die Wiener Bevölkerung zu enteignen und hunderttausende Gemeindewohnungen zu verklopfen, wie er, glaube ich,
Die Hälfte der Wiener Gemeindewohnungen.
Ja. Kommen wir also nochmal zum nächsten großen Thema. Das scheint auch beiden Herren wirklich ein Anliegen zu sein, darüber zu sprechen. Der Ernst Nevrivi, der mächtige, wortgewaltige Bezirksvorsteher von Donaustadt, hat eben bei diesem launigen Gespräch in diesem berüchtigten Weinkeller im November 2025 im Zusammensein auch mit Walter Ruck, dem damaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Wiens, einige Aussagen getätigt. Und da dieses Tonband ja auch uns vorliegt und auch den Medien vorliegt, kommen natürlich jetzt immer mehr Sager ans Tageslicht, die für Aufregung sorgen. Und einer dieser Sager war eben, dass er es andenken würde, diese Gemeindewohnungen zu verkaufen. 100.000 Gemeindewohnungen hat er, glaube ich, angesprochen. Und gleichzeitig gesagt, ja, neue Sozialwohnungen brauchen wir auch nicht. Herr Schweiger, wenn Sie sowas hören, was denken Sie sich da?
Gut, also als allererstes denke ich mir, dass er das in einem Weinkeller gesagt hat. Und meine Erfahrung ist, dass Politikerinnen nach dem zweiten Glas Wein nicht weniger die Wahrheit sagen, sondern mehr. Insofern darf ich das einmal ganz ernst nehmen, was er da sagt. Und das muss man mal ganz klipp und klar aussprechen. Also 100.000 Gemeindewohnungen, das sind bei einem durchschnittlichen Haushaltsgröße in Österreich, das wäre immerhin die drittgrößte Stadt des Landes, die da verklopft wird, um weiterhin in dieser Wortwahl zu bleiben. Jetzt gibt es natürlich keinerlei historische Evidenz dafür, keinerlei Hinweise darauf, dass das die tatsächlichen Probleme des Gemeindebaus lösen würde. Also ein Argument wäre ja zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Sanierungsstau im Wiener Gemeindebau, den haben wir tatsächlich. Also es werden Gemeindebauten nicht saniert, die saniert werden sollten. Wird das durch die Privatisierung gelöst werden? Sicherlich nicht, zumindest nicht, wenn wir uns alle Beispiele anschauen, die uns da großartig einfallen. Der letzte größere Verkauf öffentlicher Wohnungen wäre ja zum Beispiel der BUFOX-Skandal gewesen. Befragungen sowohl von unserer Partei in ehemaligen, also BUWOG-Bauten, verkauften BUWOG-Bauten sowie unabhängige Befragungen zeigen alle, dass die Bewohnerinnen nicht zufriedener durch den Verkauf geworden sind, sondern unzufriedener, dass da maximal sozusagen Profite von Einzelnen gemacht wurden, aber jedenfalls nicht an die Substanz des Wohnbaus so gegangen worden ist, dass sich da etwas verbessert hat. Insofern ist diese Idee natürlich völlig hanebüchen. Und man muss sich wirklich die Größenordnung vorstellen. Er immerhin nicht irgendwer in der Wiener SPÖ, sondern der wichtigste Bezirksvorsteher der SPÖ von der Donaustadt, dem größten Wiener Gemeindebezirk. In Wirklichkeit sagt er so viel wie, er möchte gerne Gemeindebauten im Umfang seiner gesamten Bewohnerinnen seines Bezirks verscheppern, verklopfen, verkaufen, wie auch immer. Und das sage ich mal so, also mit Menschenfreundschaft, mit Solidarität, mit einer Unterstützung von Menschen, die sich ihre Miete nicht leisten können, hat das genau gar nichts zu tun.
Das zeigt eigentlich, wie viele Sozialdemokraten denken, was sie tatsächlich vorhaben, was sie unter vorgehaltener Hand, wenn keiner zuhört, tatsächlich planen. Ich kann mich erinnern, mit der Lüge, die FPÖ würde die Gemeindebauten verkaufen wollen, sind sie öfter irgendwo in Wahlkämpfen aufgetreten. In Wahrheit wollen sie es offensichtlich selber, weil sie die BUWOG angesprochen haben. Ja, zuletzt hat sie dann der Herr Finanzminister Grasser verkauft. Aber ursprünglich die Entscheidung, dass die BUWOG privatisiert wird, ist auch von der SPÖ getroffen worden. Das heißt, die SPÖ hat hier sehr große Interesse offensichtlich, irgendwo das letzte Familiensilber noch zu Geld zu machen. Man darf nicht vergessen, Wien ist pleite. Wir haben jetzt nicht einmal mehr Geld, um die U5 fertig zu bauen. Man muss auch dazu sagen, dass die meisten U-Bahn oder fast die gesamte U-Bahn bereits verleased ist im Wettleasing. Das heißt, es ist auch hier bereits nicht mehr die Stadt Wien der Eigentümer oder die Wienerinnen und Wiener. Es ist in Wien schon sehr viel privatisiert worden von der SPÖ, weil man eben Geld braucht für die Politik des offenen Ausgebens, wo im großen Stil, man muss sich das vorstellen, irgendwo Vereine im Umfeld der SPÖ Hunderttausende Euro bekommen im Jahr, sich dann auch wiederum Kollegen aus dem Gemeinderat tolle Geschäftsführergehälter auszahlen in diesen Vereinen. Es ist alles absurd, was hier passiert, und letztendlich droht dieses System gerade zu kollabieren. Und natürlich denkt dann der ein oder andere wichtige Sozialdemokrat darüber nach, wiederum ein frisches Geld in die Kassen der Stadt zu bekommen. Und da ist natürlich der Verkauf des letzten Familiensilbers der Sozialdemokratie für Sie offensichtlich eine gute Option.
Das zeigt also Ihrer Meinung nach die Verzweiflung der Wiener SPÖ in finanzieller Hinsicht?
Ja, sicherlich. Man darf nicht vergessen, die SPÖ hat ja jetzt nicht nur in Wien, sondern ganz Österreich, es war mal die große Arbeiterbewegung, es war eine Partei, die 40% hatte und mehr. Sie haben schon einmal einen sehr guten Teil dieser Wähler in Richtung Freiheitliche verloren, und jetzt sind sie drauf und dran, die letzten Wähler noch irgendwo in Richtung KPÖ zu vertreiben. Das muss man jetzt offen sagen. Ich glaube, der Kollege grinst etwas, weil er natürlich weiß, in Wien wird es bald einen Einzug von KPÖ-Gemeinderäten geben, und auch im Bund würde ich das nicht ausschließen. Ein Babler, der angetreten ist, um irgendwo linke Politik zu machen, macht keine linke Politik, bedient auch nur irgendwo befreundete linke Journalisten und irgendwelche linken Künstler, aber schafft eigentlich keinen Mehrwert für die arbeitende Bevölkerung, und die Leute, viele Linke, verlieren durch den Glauben an die Sozialdemokratie und suchen natürlich nach Alternativen.
Es ist ja auch in diesem Gespräch die Mietpreisbremse von Andreas Babler heftig kritisiert worden, und Andreas Babler selbst.
Nun, also sozusagen die Einschätzung der Mietpreisbremse von Herrn Nevrevy teile ich sogar tatsächlich, dass dadurch keine einzige Miete in Österreich billiger geworden ist. Das ist, glaube ich, auch geplanterweise so gewesen. Und das war eine symbolpolitische Maßnahme, mit der sich die Bundesregierung gefeiert hat. Soll so, oder zumindest der Andreas Babler in der Bundesregierung gefeiert hat, soll so sein. Aber ich meine, gleichzeitig, und das ist ja der Zynismus an der ganzen Angelegenheit, oder? Also sozusagen sich als Bonze der Sozialdemokratie in Wien irgendwie darüber lustig zu machen, dass die Sozialdemokratie auf Bundesebene keine tatsächliche Unterstützung für Mieterinnen zur Verfügung stellen kann. Also das ist ja nur Zynismus. Das ist also diese quasi gehässige Freude, die darin zum Ausdruck kommt, das ist ja das, was mich daran
stört. Es zeigt eigentlich, dass es keinen Zusammenhalt gibt, oder?
Die heftigen Schimpfwörter, die er gegenüber seinem Bundesparteivorsitzenden verwendet hat. Man muss dazu sagen, die SPÖ Wien, Entschuldigung, wenn ich es unterbreche, die SPÖ Wien hat Babler maßgeblich zum Bundesparteivorsitzenden gemacht. Ohne SPÖ Wien wäre jetzt Doskozil Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler und nicht Andreas Babler. Die die SPÖ Wien hat Babler gemacht, dass dann im Stübchen, wenn gerade keiner zuhört, der aufs Übelste beschimpft wird und dadurch ein Gagau gezogen wird und alle lachen.
Und ich meine, das ist ja ein Sittenbild. Ne? Aber, also, und eine Sache, glaube ich, die ist schon auch noch wichtig. Jetzt haben wir natürlich sozusagen, jetzt kommt so ein Tonband quasi in die Öffentlichkeit und natürlich reitet alles, was Rang und Namen in der SPÖ Wien aus und sagt, na, auf keinen Fall, na niemals, auf die Idee würden wir niemals kommen, den Gemeindeverkauf, wer sind wir? Ja, dann schauen wir halt einfach 50 Kilometer weiter, nicht einmal, glaube ich, Wiener Neustadt.
Genau.
Wer vercheppert da gerade Gemeindewohnungen?
Da ist was geplant jetzt.
Na, also ich meine, wir haben dort gerade eine Petition am Laufen. Mhm. Also die Parteien im Gemeinderat in Wiener Neustadt weigern sich quasi auch noch mal darauf einzugehen, weil hunderte Mieter in Wiener Neustadt der Stadtwohnungen tatsächlich nicht wollen, dass die verkauft werden. Aber sie werden trotzdem vercheppert.
Also, wie kann man sich das vorstellen, Herr Schweiger? Was bedeutet denn das für die Bewohner dort? Die verlieren jetzt nicht automatisch ihre Wohnung.
Nein, aber erstens mal gibt es sozusagen natürlich Ängste, die auf zumindest Beobachtungen von anderen Fällen basieren. Der erste Fall ist, wenn so Wohnungen veräußert werden, hängt das natürlich immer davon ab, wie genau. Sozusagen werden sie quasi am Stück an einen Investor verkauft, werden sie quasi aufgeteilt. Da können dann ganz grausame Dinge passieren. Was weiß ich zum Beispiel, das wird nochmal aufgeteilt, dann haben die Leute sehr unterschiedliche Mietpreisentwicklungen. Das reißt Nachbarschaften zusammen, Stiegenhäuser, die eigentlich Zusammenhalt gehabt haben, die schon lange zusammenwohnen. Also soziale Netzwerke, da hängt dann die ganze Frage der Vereinsamung dran, die natürlich da dann nie thematisiert wird. Andere verlieren sehr wohl sozusagen ihre Wohnung, weil entweder sozusagen direkt sozusagen über irgendwelche mietrechtlichen Tricks oder dann eben sozusagen die längerfristigen Versuche, Mieterinnen aus den Wohnungen zu drängen, wird es dann quasi probiert, dass man das auf neu saniert, beziehungsweise überhaupt neu baut, niederreißt, wenn es darum geht, je nachdem, wo die stehen, diese Gebäude, und in Wiener Neustadt geht es ja durchaus um sehr attraktive Lagen durchaus. Also aus Immobilieninvestor-Sicht macht es natürlich Sinn, zu versuchen, diese Mieterinnen dann dort zu verdrängen und zu schauen sozusagen, dass man dort was Neues hinstellt. Ob das dann immer möglich ist, wie gesagt, das hängt ganz vom konkreten Modell ab. Jedes Mal allerdings, wenn das passiert ist, und wir haben ja leider steirische Gemeinden, wo wir schon die Folgen sehen können, was passiert, wenn man diese Gemeindewohnungen verkauft, dann ist es jedenfalls immer zum Schaden der Mieterinnen gewesen. Das ist leider das gemeinsame Ganze, egal für welches Modell man sich entscheidet.
Nicht nur der Mieterinnen, sondern der Gesamtbevölkerung der Kommune. Man darf nicht vergessen, dass wir eine stetig positive Entwicklung im Markt haben, der Immobilienmarkt haben, in Wien, aber auch in Wiener Neustadt, und dass das natürlich auch im Wert steigt, und wenn man das zum Ist-Zeitpunkt jetzt verkauft, ist es für immer weg und man hat diese Aktiva nicht mehr als Kommune zur Verfügung, natürlich um irgendwo andere Kredite zu bekommen. Das heißt, das ist ein Riesenproblem, weil ich auch in der Wirtschaftskammer tätig war. Herr Ruck ist da ein Spezialist, wenn es darum geht, zum Beispiel Aktiva zu vernichten und aufzulösen. Da wurden einige Immobilien, die der Wirtschaftskammer Wien gehört haben, wurden von Walter Ruck verscherbelt, und es ist überall der Anschein, dass sie unter Markt Wert so verkauft wurden und dass sie zum heutigen Tag wesentlich mehr wert gewesen wären, als was man sich damals verkauft hat. Ein Riesenproblem. In Wahrheit ist der Ernst Nebelwisch schon zum echten Spezialisten Walter Ruck gekommen. Jetzt ist er zurückgetreten und kann Gott sei Dank die wichtige Gastrofachschule am Judenplatz nicht mehr verkaufen. Das wäre sein nächster Plan gewesen. Da hat man sogar den eigenen Parteikollegen, der das verhindern wollte, hat man entsorgt, dass man die Gaffa am Judenplatz, ich glaube, das ist die bekannteste Gastronomiefachschule Österreichs, verscherbeln kann, weil es halt ein wunderschönes Gründerzeithaus am Wiener Judenplatz ist, und das wollte man halt auch noch irgendwo zu Geld machen und vielleicht die ein oder andere Verkaufsprovision abzustauben.
Ja, auf jeden Fall muss man natürlich sagen, wer entscheidet denn sowas? Also Wiener Neustadt, es gibt ja hier eine Landesregierung, eine blau-schwarze Landesregierung.
Die Landesregierung hat damit überhaupt nichts zu tun. Jede Gemeinde kann ihre Gemeindewohnungen selbst verkaufen, kann selbst ankaufen, kann selbst entwickeln.
Wiener Neustadt ist rot, oder?
Wiener Neustadt ist eine
Rot, Blau und Schwarz.
Bürgermeister ist schwarz in dem Fall. Aber es kann jede Gemeinde kann selbst entscheiden. Das heißt, die Stadt Wien, wenn sie Wohnungen verkauft, hat das auch nichts mit der Bundesregierung zu tun. Das kann Herr Ludwig auf Knopfdruck, weil die Neos in Wahrheit sowieso alles das machen, was Ludwig will. Jetzt ist man natürlich ertappt worden und sagt, nein, um Gottes Willen, wir wollen den Gemeindebau natürlich nicht privatisieren. Aber offensichtlich hat es ja Ernst Nevrevy im Weinkeller zugegeben, dass das bereits geplant war, sonst hätte er das ja nicht so offen angesprochen.
Oder dass man zumindest darüber nachdenkt.
Ja. Ne? Also. Na, absolut. Wie gesagt, ich glaube, die gemeinsame Einschätzung, dass das wirklich zum Schlechten ist, sowohl der Mieterinnen als auch natürlich der allgemeinen Bevölkerung, weil je mehr Gemeindebauten mit niedrigem Mietzins es gibt, sozusagen, desto stärker ist auch die dämpfende Wirkung auf die allgemeine Preisentwicklung
am Mietmarkt. Das ist das Hauptproblem, das ist zentral. Wir müssen in Wien, ist es wichtig, dass wir viel Gemeindebauten haben und viel Sozialwohnungen haben, weil das ist die Möglichkeit, wie man den gesamten Marktpreis fair regulieren kann, indem man dort eben auch zu
aber da wird ja jetzt auch anbietet. Weniger
aber auch gebaut. Es wird gar nichts gebaut im Moment wieder und es werden auch wieder auch bei den Gemeindewohnungen massiv angezogen mit dem Preis, weil die Stadt pleite ist, hat man zuletzt bei den Mieten in den Gemeindewohnungen auch Tricks angewandt, um höhere Mieten verlangen zu können, hat irgendwie kleine Umbauten vorgenommen, damit sie in der Kategorie sich ändern, um höhere Mietpreise zu erzielen. Da ist die Stadt mittlerweile auch sehr strikt unterwegs, weil es eben an allen Ecken und Enden ihnen das Geld durch die Finger rinnt und sie nicht mehr wissen, wie sie den Stadthaushalt finanzieren sollen.
Ich hätte an der Stelle wirklich nur tatsächlich die Bitte an Sie, dass Sie auch tatsächlich nochmal Ihre Kolleginnen in Wiener Neustadt anrufen, weil tatsächlich hängt ja die Möglichkeit, dass Rot und Schwarz dort die Gemeindewohnungen verkaufen können in Wiener Neustadt, an der Zustimmung der FPÖ. Die ist momentan aufrecht und es wäre tatsächlich eine gute Sache, wenn die FPÖ dort auch sagt, na, das war, man kann sich ja mal auch irren sozusagen, aber wir heben sozusagen die Zustimmung zu diesem Verkauf der Gemeindewohnungen auf, weil ich glaube tatsächlich, es gibt hunderte Leute, die aus diesen Wohnungen gesagt haben, sie wollen das nicht, das auch direkt betrifft. Und wenn man eine Befragung der Wiener Neustädter Bevölkerung machen würde, tatsächlich auch unter der Information, dass das für die Mietpreisentwicklung in Gesamt-Wiener Neustadt relevant ist, bin ich auch überzeugt, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung dagegen gibt, das zu verkaufen.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, kommen dann gleich zu einem nächsten Aufreger-Thema. Da sprechen wir über die Dürre und die schlimme Lage bei den Bauern. Bleiben Sie dran.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf
OE24 TV. Willkommen zurück bei Fellner Live. Weiter bei mir im Studio Leo Lugner, Landtagsabgeordneter aus Wien, und Tobias Schweiger, KPÖ-Chef. Schön, dass Sie da sind.
Sie greifen der Geschichte vor.
Ja, stimmt. Wir sind, wer weiß, ja, ist ja nicht so unwahrscheinlich. Kommen wir jetzt zur Lage, die leider weniger amüsant ist, nämlich jener der Bauern. Heute ist auch bekannt geworden, bei vielen Gemüsesorten gibt es extreme Einbrüche bei den Ernten, bei Kürbis glaube ich 85%, aber auch bei anderen Sorten. Es ist besorgniserregend und bei der Regierung geht immer noch nichts weiter. Es gab ja bereits Treffen, da ist nichts rausgekommen, man kann sich nicht einigen. Warum ist es so schwer, den Bauern hier zu Hilfe zu kommen für diese Regierung, Herr Schweiger?
Ich meine, das Erste ist, dass man natürlich der ÖVP schon ein gewisses Verständnis gegenüberbringen muss. Ne? Also, weil die ÖVP hat ja wirklich in der Wahrnehmung gelebt, dass die Klimakrise mit ihnen nichts zu tun haben wird. Also erinnern wir uns irgendwie daran, ich glaube, damals Umweltminister der Josef Bröll, ne, hat gesagt, Österreich ist das unangreifbare Wasserschloss Europas, die eine Versorgungssicherheit mit Wasser, völlig undenkbar, vor 20 Jahren gewesen. Die Umweltminister danach waren, glaube ich, mit einer Ausnahme auch alle von der ÖVP und haben das ähnlich gehandhabt. Der aktuelle Umweltminister ist den meisten wahrscheinlich gerade jüngst erst bekannt geworden. Ich bin relativ sicher, dass die meisten nicht gewusst haben, dass der Herr Dotschnig unter anderem auch Umweltminister ist. Und der hat jetzt natürlich die undankbare Rolle, irgendwie vom Saulus zum Paulus zu werden. Der muss jetzt irgendwie sagen, okay, puh, stimmt, die Felder sind wirklich trocken, da müssen wir jetzt was machen. Es ist schwierig. Also verstehe, dass das irgendwie schwierig ist.
Er hat ja schon was versprochen, aber er hat kein Geld.
Naja, das ist das eine, aber das andere ist, und da sind wir jetzt aber schon natürlich sozusagen, also ich glaube ja, also zumindest wenn ich mich recht erinnere, das müsste dann der André Ruprechter gewesen sein. Ne? Na, stimmt nicht. Bei Nikolaus Belakovic war das. Der hat ja einmal probiert quasi zu sagen, na gut, wir haben schon einen Widerspruch sozusagen zwischen den Interessen der Ölkonzerne und quasi sozusagen der Landwirtschaft und der Klimapolitik. Da ist ihm der Wirtschaftsbund, glaube ich, so schnell über die Finger gefahren, da war das Interview noch nicht in der Druckpresse. Und insofern so dieses widersprüchliche Problem in der ÖVP zeigt sich halt natürlich auch in dieser Sache, weil es ist ja nicht sozusagen in unserem Interesse, dass da jetzt den Landwirten nicht geholfen wird. Also wenn der Staat Österreich Schulden macht dafür, dass die Landwirtinnen und Landwirte sozusagen durch diese Krise kommen und dass die Ernährungssicherheit gewährleistet ist, würde ich ja meinen, der regelmäßig was zu essen braucht, dass das eine gute Angelegenheit ist. Das interessiert ja sozusagen nur tatsächlich die Großschuldner der Österreichischen Republik nicht, dass man für so eine Krisensituation zusätzliche Schulden macht, weil man sich dann nicht sicher, wie sich die Staatsanleihen entwickeln. Und das interessiert ja sozusagen das Großkapital. Und das ist mein Problem. Also die ÖVP macht sich einfach regelmäßig zu den Steigbügelhaltern sozusagen der Großinteressen, anstatt zu sagen, unsere Kernklientel, die Landwirte, die unser aller Leben garantieren, die brauchen jetzt Unterstützung und denen helfen.
Aber jetzt muss ich hier kurz unterbrechen. Ich bin jetzt echt nicht der Anwalt von der ÖVP und ich glaube, ich bin der Letzte, den Sie als Anwalt wollen. Aber Sie, die ÖVP, wollte jetzt hier wirklich den Bauern eine Hilfe zukommen lassen. Diese Bundesregierung kann nicht, sie bringt nicht einmal das zusammen und blockiert wird es in dem Fall von der Sozialdemokratie, die mit beiden Händen Geld rauswirft für sinnlose Kunstprojekte, für Entwicklungshilfe irgendwo in Afrika, für Geld für irgendwelche linksextremen Vereine. Es ist tatsächlich so, da ist Geld vorhanden. Da werden zum Beispiel wurde in der Steiermark, da gab es so eine üble Meldestelle, die hat die Regierung Kunasek dort abgedreht, Gott sei Dank, den Stadel, wo jeder sofort kriminalisiert wird und künstlich die Kriminalstatistik in die Höhe getrieben wurde. Diese Meldestelle wurde von seitens des Landes Steiermark abgedreht. Wer hält sie weiter mit 100.000 Euro am Leben? Es ist die SPÖ, die das sofort wieder aufgenommen hat und da ist sofort der Geld dafür da. Ja, sie haben auch den Finanzminister. Somit hat jetzt Babler hier eine mächtige Funktion und kann der ÖVP tatsächlich irgendwo den Garaus machen bei ihren Ideen. Das Tragische ist, dass es auf Kosten der österreichischen Landwirte macht und unserer Versorgung an Nahrungsmitteln. Das ist eigentlich unfassbar, wie hier die SPÖ agiert. Die Rechnung bekommt sie hundertprozentig. Die Rechnung wird wiederum sein, hier profitiert am letzten Endes die KPÖ. Das muss man leider so sagen.
Mhm. Naja, es ist jetzt so, dass der Herr Matterbauer ohnehin nicht weiß, wie er das Budget hier irgendwie so einhalten soll, was da jetzt kalkuliert worden ist. Also er will ja kein Geld mehr hergeben, hat gemeint, Norbert Totschnig soll das aus dem Landwirtschaftsministerium herzaubern.
Der hat auch kein Budget.
Der findet auch nichts. Beim Agrardiesel will er natürlich auch nichts wegnehmen, wie man vorgeschlagen hat.
Kannst du den Bauern auf der einen Seite was nehmen und auf der anderen Seite geben. Wir sind eh schon bitte so ein Höchstland an Steuern und ein Höchstland an Subventionen, wo es eh schon so kompliziert ist, dass man das nicht noch weiter verkomplizieren
sollte. Aber jetzt muss man ja sagen, jetzt hat ja sogar die mächtige Landeshauptfrau, die immer noch mächtig ist, Johanna Mikl-Leitner, also mächtig vor allem in der ÖVP, heute ein Wort gesprochen, auch mit einem Posting und einer Aussendung, dass da jetzt endlich was passieren muss bei den Bauern. Also das sollte jetzt, glaube ich, schon irgendetwas in die Bewegung setzen.
Es müsste passieren, dass sie endlich diese Regierung abdrehen. Das ist in ihrer Macht und ihr Sessel wackelt auch schon. Also ich bin überzeugt, dass wir in Kürze in Oberösterreich einen blauen Landeshauptmann haben und Udo Landbauer in Niederösterreich sitzt bereits in Schlagdistanz zu ihrem Sessel. Und wenn sie sich dann noch weiter lang spielt und diese tollpatschige Bundesregierung, die zum Nachteil der österreichischen Bevölkerung handelt, weiter künstlich am Leben lässt, um zu verhindern, dass es endlich eine Bundesregierung, die einen Volkskanzler Kickel gibt, der für die Bevölkerung endlich Politik macht, solange sie das verhindert, wird die ÖVP fürchterliche Watschen bei den Wahlen bekommen und auch die Landeshauptleute verlieren, im großen Stil nämlich.
Kommen wir vielleicht noch, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, zu den Vorschlägen. Ja? Was würde die KPÖ jetzt tun und was würde die FPÖ tun?
Ja, ich sehe mich ja gerade tatsächlich nicht in der Verantwortung, weder Wahlkampf zu betreiben, noch dem Herrn Matterbauer zu erklären, wo er sein Geld herbekommt. Also dafür hat er eine finanzpolitische Abteilung und sein Finanzministerium. Da werden ja wohl Leute sitzen, die das ausrechnen können. Und es ist, glaube ich, klipp und klar, dass man Landwirte nicht einfach sterben lassen kann. Also das, glaube ich, erschließt sich.
Ich glaube, darüber einfach, brauchen wir nicht reden.
Genau, also, genau deswegen glaube ich, müssen wir sozusagen grundsätzlich darüber reden, dass uns diese Dürre natürlich etwas sagt, nämlich dass wir auch mit einfach bestimmten Glaubenssätzen, in denen wir aufgewachsen sind, einfach brechen müssen. Ich muss ehrlich gesagt nämlich auch sagen, ich habe vieles an der Klimakrise für plausibel gehalten, aber dass zum Beispiel dass die österreichischen Berge und Bergseen und die Bäche, dass die immer weniger werden und dass das eigentlich sehr schnell geht mit der Entwässerung des Alpenraums, das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Ich meine, kann man ja einfach mal zugeben, dass man sich Sachen nicht vorstellen kann. Und ich meine, ich bin aufgewachsen mit dem Wandern, mit meinem Großvater. Für mich war das selbstverständlich, dass einfach Quellwasser aus den Bergen kommt und dass das immer so sein wird. Gut. Offenbar haben wir ein Problem. Und deswegen, wenn wir dieses Problem haben, dann glaube ich, macht es auch Sinn, dass man immer wieder den Blick groß macht und sagt, ja, also die Verantwortung der Bundesregierung jetzt ist sozusagen mal klipp und klar zu stellen, dass kein Bauernsterben als Folge dieser Dürre kommt. Gleichzeitig ist aber die Aufgabe, glaube ich, von allen politischen Kräften in diesem Land sicherzustellen, dass wir, was die Wasserversorgung angeht, wirklich die Sachen jetzt ernst nehmen. Und wir haben zum Beispiel, also da nehme ich jetzt ein aktuelles Beispiel heraus, in Kronsdorf die Frage nach dem Bau eines Rechenzentrums. Hat jetzt per se noch nicht viel mit der Landwirtschaft zu tun, aber sehr wohl, was die Wassersicherheit angeht. Da werden Millionen Liter entnommen werden und werden aufgeheizt werden, was tatsächlich die Entwässerung dieser Teile auch noch mal befördern wird. Wenn wir so mit unseren Gewässern umgehen, weil wir sagen, gut, da haben wir das jetzt einmal verkauft und Google darf machen, was sie will, wir machen keine Umweltverträglichkeitsprüfung, weil es ja kein Kraftwerk, obwohl es eigentlich...
ÖVP und NEOS, ja, muss man
also
hier noch...
irre, ist einfach irre. So. Also und ich bin so, das sind alle Sachen, wo man sagen muss, also diese Dürrewelle berechtigt dazu zu sagen, so, da machen wir jetzt einfach einen Stopp, Baustopp in Kronsdorf und wir schauen uns das jetzt wirklich noch einmal an, welche dieser Großprojekte sind vereinbar mit einer zukunftssicheren Geologie und Ökologie in unserem Land, sodass wir sicherstellen können, dass in 20 Jahren die Bauern, in 50 Jahren die Bäuerinnen und Bauern, in 100 Jahren tatsächlich die Felder bestellen können, weil wir da einfach unser gutes Essen am Tisch bekommen.
Man braucht ja sowieso auch, das hat man jetzt immer wieder lesen können, Bewässerungssysteme auch für Gemüse, was es bisher nicht gab. Das war ja nicht nötig, das muss man jetzt auch noch installieren.
Da muss jetzt die Landwirtschaft unterstützt werden und da müssen wir jetzt unsere heimischen Bauern unterstützen. Da braucht es jetzt dementsprechende Förderung. Da braucht es ist wie eine Naturkatastrophe in Wahrheit, dass es jetzt so wenig Niederschlag gibt im Moment. Und da muss jetzt sofort geholfen werden. Und dass man sich dann irgendwo auf einen kindischen Streit einlässt, was da jetzt passiert auf Ebene der Bundesregierung und auf einmal für so eine notwendige Maßnahme kein Geld vorhanden ist, währenddem man mit beiden Händen Geld für lauter Schwachsinn ausgibt. Zuletzt das Urinpool vom Andi Babler in Venedig, was ich kritisiert habe, wo er mich im Übrigen geklagt hat, erstinstanzlich bereits verloren hat. Ich bin jetzt gespannt, was er beim Nevrimi macht, der noch viel schlimmer beschimpft hat, weil ich habe einfach nur die Fakten gesagt. Ich habe gesagt, der Herr Babler hat einen Urinpool eröffnet, Andi, Urin, Andi und das miteinander verbunden, beziehungsweise Brunsbecken und Brunsbecken-Babler hat diese beiden Worte miteinander verbunden. Das ist keine Beschimpfung. Ernst Nevrimi hat Andi Babler jetzt übelst im Weinkeller beschimpft. Ich bin gespannt,
aber ob da jetzt, hat er ja nicht unbedingt gewusst, dass das eine Öffentlichkeit
ist. Naja, es hat er in der eigene Genosse, der eigene Genosse dürfte es aufgezeichnet haben. Es dürfte so sein, dass der Chef des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands dort das Bandel laufen hat lassen und dann dieses Bandel sich vervielfältigt hat und jetzt in allen Redaktionsstuben liegt und jetzt diese Beschimpfungen öffentlich sind. Also könnte jetzt hier Andi Babler den eigenen Genossen klagen. Ich glaube natürlich, da er Heuchler ist, wird er das wahrscheinlich nicht tun.
Aber Herr Lugner, also wir haben jetzt gehört vom Herrn Schweiger, man sollte zum Beispiel Projekte wie Kronsdorf überdenken. Wo will die FPÖ das Geld herholen? Es steht ja im Raum Kredithilfen, ja, für die Bauern, aber das ist im Endeffekt...
Es liegt auf der Hand, wir haben so viel Einsparungspotenzial in Österreich bei linken Kunstvereinen.
Aber das muss ja schnell passieren.
Ja, das muss schnell passieren. Da muss man halt schnell jetzt locker machen. Es ist auch schnell passiert, dass, was ich vorher gesagt habe, für diesen linksextremen Verein von der SPÖ Geld da war, dass man den weiterfinanzieren kann. Für solche Dinge ist schneller Geld da. Aber kein Geld schnell ist da, wenn es wirklich um die Bevölkerung geht, um wenn es um unsere Gesundheit geht, wenn es um unsere Lebensmittelversorgung geht. Also es ist schnell machbar, hier ein Geld aufzustellen. Es wäre machbar, nur der Wille fehlt. Die SPÖ hat den Willen nicht, weil sie eher ihre Freunde bedienen möchte und die ÖVP kann sie nicht durchsetzen, weil man wollte unbedingt Kanzler sein. Jetzt hat man den Herrn Stocker als Kanzler, aber kann dann letztendlich doch nicht irgendwo eingreifen, wenn es zu einer Katastrophe kommt.
Ich bin jetzt kein Experte des österreichischen Förderwesens, aber zumindest soweit ich mir das zusammenrechnen kann, geht sich das auch mit allen Unterstützungen für alles, was quasi von linker bis liberaler Kultur ausgegebenen Förderungen angeht nicht aus, quasi, wenn man das alles streicht und dann quasi in die Landwirtschaft schiebt. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich die Nebensächlichkeit, weil, wie gesagt, also weder der Herr Lugner noch ich sind jetzt dafür da, die Rolle des Finanzministeriums zu spielen. Dafür hat man eigentlich Ministerien, die sowas errechnen und sich dafür Pläne machen können, die auch Schuldenpläne erstellen können, weil, wie gesagt, es besteht unabdingbar die Einigkeit, dass man Landwirte nicht einfach sterben lassen kann, dass es einfach nicht geht. Und dementsprechend werden sie sich da schon eine Lösung einfallen lassen müssen. Dass das sozusagen auch tatsächlich auf so einer Ebene des kleinpolitischen Hickhacks stattfindet, ist wirklich so ein Paradebeispiel, dass niemand diese Situation angemessen ernst nimmt, dass wenn sogar der nun ja wirklich nicht als linksextremer Vereinsgänger bekannte Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts vor einer Ernährungsunsicherheit warnt und sich das quasi als eigentlich größte Sorge auf die Tagesordnung schreibt, dann sind wir in einer Situation, wo man wirklich grundlegende Fragen quasi sozusagen der Infrastrukturpolitik, der Investitionspolitik überdenken muss, wenn man es sich zur Verantwortung macht, zu sagen, uns ist wichtig, dass unsere Generation, die nächsten Generationen jedenfalls gesichert die wichtigen Bestandteile des guten Lebens auch noch genießen werden können. Mhm. Das muss man einfach sich zur Aufgabe machen. Da kann man nicht kleinkindlich irgendwie darüber sich streiten.
Das wäre die Aufgabe an sich der Politik. Ja. Aber mittlerweile hat man das komplett vergessen, für was man da ist. Viele Politiker machen nur mehr irgendwo zum Selbstzweck Politik, zum Freunde versorgen ihrer Freunde, Freundesnetzwerke, aber nicht mehr darum, um Österreich sicher und gut zu gestalten und auch die Sicherheit für die nächsten Generationen zu gewährleisten. Das hat man völlig aus den Augen verloren.
Also ein Mahnruf an die Politik, die jetzt die Verantwortung hat, die soll sie eben auch entsprechend dieser Verantwortung gerecht werden. Ich danke Ihnen fürs Kommen, fürs Diskutieren, Ihnen fürs Zusehen. Bei uns geht es weiter mit dem Programm von Fellner Live.